Law on Air. Willkommen beim Podcast der Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Mit unseren Gästen diskutieren wir Rechtsfragen, die bewegen. Bleiben Sie mit uns informiert.
Viele träumen von einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung. Die heutige Episode von Law on Air dreht sich um den Immobilienkauf. Konkret um die Fragen, was private Immobilienkäufer beachten müssen und welche Stolpersteine es beim Kauf einer Immobilie gibt. Diese Fragen gehen wir heute auf den Grund. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Premton Asiri. Ich bin Anwaltspraktikant bei CMS und moderiere die heutige Ausgabe von Law on Air. Heute mit dabei sind Thomas Zweifel und unser Gast Michael Steiner. Thomas ist Rechtsanwalt bei CMS Schweiz in Zürich mit einem Schwerpunkt auf Bau- und Immobilienrecht. Und unser Gast Michael ist Head of Asset Management and Acquisition bei der Allianz Suisse Immobilien AG. Er kennt das Immobiliengeschäft also nicht nur als privater Immobilieneigentümer, sondern auch aus seiner beruflichen Tätigkeit aus erster Hand. Lieber Michael, lieber Thomas, vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass Sie hier seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr auf den spannenden Austausch mit euch.
Vielen Dank, Premton. Und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen bei uns, Michael.
Sehr gerne. Michael, über den Immobilienmarkt wird momentan viel geschrieben und geredet. Ich höre und lese oft, dass die Suche nach Immobilien in der Schweiz derzeit sehr mühsam ist. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist für private Käufer aktuell tatsächlich sehr schwierig, an gute Wohnimmobilien zu kommen. Der Grund dafür ist die derzeit sehr hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien und das gleichzeitig begrenzte Angebot. Das treibt die Preise in schwindelerregende Höhen. Dazu nur zwei Zahlen. In den letzten 10 Jahren die Preise für Einfamilienhäuser um rund 40% und die Preise für Wohnungen sogar um 50% gestiegen.
Wow, das ist eine ziemlich enorme Preisentwicklung. Wie lässt sich diese denn erklären?
Ja, wie gesagt, werden die Preise durch die sehr hohe Nachfrage angetrieben und das hat verschiedene Gründe. Im Vordergrund ist sicher das derzeit sehr tiefe Zinsniveau bei den Hypothekarzinsen. Also wegen den tiefen Zinsen wird eigentlich der Kauf eines Objekts, auch wenn der Preis relativ hoch ist, wird dieser Kauf im Vergleich zur Miete attraktiv. Also man hört ja immer wieder den Satz, ja, mich kostet das Haus viel weniger als vorher, als ich noch zur Miete war. Das ist sicher ein Punkt. Und dann hat man natürlich in den letzten Jahren gesehen, dass immer mehr Leute auch eine Immobilie aus Investitionsgründen kaufen. Also diese da kaufen und vermieten und sich eine Rendite erhoffen. Und vergleichbare Anlagen hatten in der Vergangenheit sehr tiefe Renditen. Also Bundesobligationen waren zum Teil sogar negativ. Und mit einer vermieteten Wohnung kann man trotzdem noch rund 2-3% Rendite erzielen. Das ist sicher der zweite große Grund, warum das um die Attraktivität von Immobilien zugenommen hat. Dann kommt sicher auch noch der Corona-Effekt dazu in den letzten 2 Jahren. Viele Leute haben zu Hause ein Büro eingerichtet, haben gemerkt, ja, sie brauchen jetzt ein Zimmer mehr. Sie haben auch mehr Wert auf das Zuhause gelegt. Ja, das hat alles dazu geführt, dass einfach die Nachfrage zugenommen hat.
Und gleichzeitig zur großen und steigenden Nachfrage ist das Angebot an Immobilien im Markt sehr gering, wie du soeben erläutert hast. Thomas, kannst du uns erklären, warum denn derzeit so wenige Immobilien auf den Markt kommen?
Ja, gerne. Einerseits trifft das, was Michael gerade für die Nachfrage erklärt hat, natürlich auch für das Angebot zu. Einfach genau umgekehrt. Weil die Renditen bei Immobilien höher sind als diejenigen von vielen alternativen Anlagen, möchte derzeit kaum jemand seine Immobilien verkaufen. Andererseits hat das geringe Immobilienangebot aber auch mit der Raumplanung in der Schweiz zu tun. Mit Inkraftsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes vor ca. 8 Jahren wurde unter anderem eine gesetzliche Grundlage für die Verkleinerung von Bauzonen geschaffen. Diese soll der Zersiedelung in der Schweiz entgegenwirken. Mit der Umsetzung dieser neuen Raumplanungspolitik ist wohl auch geeignetes Bauland in der Schweiz noch knapper geworden, was wiederum die Immobilienpreise erhöht hat.
Aber irgendwann, möchte man doch meinen, muss der Anstieg der Immobilienpreise ja ein Ende haben. Wagst du hierzu eine Prognose, Michael?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen, wie lange diese Preisentwicklung im Immobilienmarkt noch anhält. Immerhin scheinen ja nun die Hypothekarzinsen zu steigen, was die Immobilienrenditen schmälert und das Eigentum im Vergleich zur Miete wieder unattraktiver macht. Also das wäre vielleicht ein Grund, dass ein Preiswachstum, was nicht mehr so stark ausfällt, oder ein Sinken der Kaufpreise. Aber dazu müssen natürlich die Hypothekarzinsen noch weiterhin stark steigen.
Wenn sich jemand nun dazu entscheidet, trotzdem den Schritt in den Immobilienmarkt zu wagen, wie soll er oder sie bei der Suche nach einem Eigenheim vorgehen? Was rätst du, Thomas?
Zuerst würde ich die einschlägigen Online-Immobilienplattformen wie zum Beispiel HomeGate, New Home, ImmoScout24, Genista aufsuchen und ein Suchabo mit den gewünschten Suchkriterien in Auftrag geben. Ein Suchabo lohnt sich aus meiner Sicht, weil der Aufwand dafür sehr klein ist. Allerdings ist die Streuung von Online-Inseraten auch sehr hoch. Das heißt, man steht mit sehr vielen anderen Interessenten in Konkurrenz. Etwas exklusiver sind Immobilieninserate in Printmedien, also beispielsweise in lokalen Zeitungen. Solche Inserate sind allerdings auch schwerer zu finden. Ein Geheimtipp ist aus meiner Sicht das Schweizerische Handelsamtsblatt oder die kantonalen Amtsblätter, worin man nach öffentlichen Versteigerungen von Liegenschaften suchen kann. Diese Informationen findet man teilweise auch online auf der jeweiligen Homepage der Betreibungs- und Konkursämter. Schließlich lohnt es sich auch, das Buschtelefon zu nutzen. Viele Immobilien gehen auch heute noch, nach meiner Erfahrung, unter der Hand weg. Man sollte also sein Netzwerk anzapfen und die Ohren und Augen auch da offen halten.
Das sind einige gute Tipps, auf die ich jetzt nicht unbedingt selbst gekommen wäre. Danke. Bei diesem Thema kommt mir gerade auch die Netflix-Serie Selling Sunset in den Sinn, die ihr vielleicht auch kennt. In dieser Serie wird ja das Leben von Immobilienmaklern thematisiert. Wäre die Immobiliensuche mit einem Makler ebenfalls eine gute Idee?
Nun, das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, welche man auf der Suche nach geeigneten Immobilien durchaus nutzen kann. Der Vorteil eines Maklers ist, dass dieser meist einen exklusiven Auftrag hat und man sich als Immobilienkäufer in der Regel nicht gegen eine Vielzahl von weiteren Interessenten behaupten muss. Allerdings werden vor allem exklusivere Immobilien und nicht unbedingt das normale Haus oder die normale Wohnung über Makler angeboten oder gesucht. Außerdem verlangen Makler bei einer erfolgreichen Immobilienvermittlung ein sogenanntes Maklerhonorar, welches in der Regel ca. 2-3% des Kaufpreises beträgt. Zu einem Kaufpreis von 1,5 Millionen Schweizer Franken würde also noch ein Maklerhonorar von ca. 30.000 bis 45.000 Franken hinzukommen.
Danke für diese Erläuterungen, Thomas. Das heißt also, man muss sein Budget gut planen und sich fragen, ob man darin Platz für das Maklerhonorar schaffen kann und auch möchte. Gehen wir nun aber einen Schritt weiter und nehmen an, dass jemand sein Traumhaus gefunden hat. Wie geht es nun weiter, Michael?
Als nächstes nimmt man Kontakt auf mit dem Verkäufer oder dessen Makler und fordert weitere Unterlagen zum Objekt an. Dazu gehören der aktuelle Grundbuchauszug, Grundrisspläne, Informationen zum Baujahr, zu Sanierungen und zum Ausbauzustand. Fotos sind ganz wichtig und natürlich der Gebäudeversicherungsausweis. Diese Unterlagen dienen einerseits der eigenen Information, aber natürlich möchte auch die Bank die Dokumente sehen, wenn man einen Teil des Kaufpreises beabsichtigt, mit einer Hypothek zu finanzieren. Und dann geht es natürlich um die Besichtigung. Da muss man schauen, dass man einen Besichtigungstermin bekommt, dass man natürlich auch sieht, was man da beabsichtigt zu kaufen.
Auf jeden Fall. Macht es denn Sinn, an die Besichtigung auch gleich einen Immobilienexperten, wie zum Beispiel einen Baufachmann, mitzunehmen? Da könnte dann allfällige Mängel des Kaufobjekts gleich an Ort und Stelle beurteilen. Was meinst du dazu, Thomas?
Nun, die wenigsten nehmen gleich an die erste Besichtigung einen Baufachmann mit. Dies könnte im heutigen Marktumfeld auch relativ umständlich und teuer werden. In der Regel besichtigt ein Immobilienkäufer ja viele Objekte, bevor er sich für eines entscheidet bzw. bevor er den Zuschlag erhält. Vor Unterzeichnung eines Kaufvertrags kann es aber sinnvoll sein, bei einer weiteren Begehung der Immobilie einen Baufachmann beizuziehen. Grund dafür ist aus meiner Sicht insbesondere, dass es bei Immobilienkäufen in der Schweiz üblich ist, dass der Verkäufer seine gesamte Haftung für Mängel jeder Art am Kaufobjekt ausschließt. Deshalb ist eine eingehende Prüfung des Kaufobjekts vor Abschluss eines Kaufvertrags sehr entscheidend.
Und worauf soll in baulich-technischer Hinsicht besonders geachtet werden, Michael?
Ja, in baulich-technischer Hinsicht würde ich einen Baufachmann bitten, den Allgemeinzustand der Immobilie zu beurteilen. Ein Fokus liegt sicher auf dem Fundament, der Gebäudehülle, aber auch in der Beurteilung der Haustechnik, also Verkabelung, Sanitäranlagen und so weiter.
Interessante und wichtige Punkte. Vielen Dank, Michael. Thomas, welche rechtlichen Aspekte sollen beim Kauf einer Wohnimmobilie denn besonders geprüft werden?
Also in rechtlicher Hinsicht würde ich sicherlich einen Blick in den Grundbuchauszug werfen. Daraus ergibt sich, ob irgendwelche einschränkenden Belastungen des Kaufobjekts bestehen. Es könnten zum Beispiel Bauverbote oder Höhenbeschränkungen zugunsten benachbarter Grundstücke als Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen sein. Das könnte die Möglichkeit von künftigen Aufstockungen des Kaufobjekts oder einen Anbau natürlich stark begrenzen oder ganz ausschließen. Dabei ist wichtig, dass man nicht nur den Grundbuchauszug, sondern auch die dazugehörigen Belege und Pläne prüft. Im Grundbuch sind nämlich nur Stichworte wie zum Beispiel Bauverbot oder Fuß- und Fahrwegrecht enthalten. Das heißt, es lässt sich nur anhand der Belege und Pläne ermitteln, worauf sich das Bauverbot oder eben das Fuß- und Fahrwegrecht genau beziehen und ob sich diese auf das gesamte Grundstück oder nur einen Teil davon beziehen. Es könnte ja sein, dass sich das Bauverbot nur auf Autoparkplätze im südlichen Teil des Grundstücks bezieht, was weit weniger einschränkend wäre als ein ganz generelles Bauverbot. Schließlich wäre natürlich auch abzuklären, welche Steuer- und Kostenfolgen der Immobilienkauf für den Käufer noch nach sich ziehen könnte.
Soweit ich das richtig verstanden habe, gehen aus den Grundbuchunterlagen vor allem Rechte und Pflichten gegenüber Privaten, also insbesondere den Nachbarn, hervor. Gibt es auch die Möglichkeit, weitere Informationen zum Grundstück einzusehen? Ich denke dabei vor allem an Belastungen des Bodens oder allfällige Asbestvorkommen im Gebäude selber.
Ja, das ist möglich. Also viele Grundstückinformationen sind mittlerweile online in den kantonalen Geoportalen ersichtlich. Man benötigt eigentlich nur die Hausadresse oder die Grundstücknummer, um an Informationen zu den einzelnen Grundstücken zu gelangen. Im Kataster der belasteten Standorte kann man zum Beispiel online herausfinden, ob ein Kaufobjekt eine Belastung im Grund und Boden hat, also ob dort mal irgendwie mit Schwermetallen gearbeitet wurde oder irgend sowas. In den Geoportalen findet man aber auch häufig weitere öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, wie zum Beispiel Baulinien, welche in das Kaufobjekt hineinragen, die zum Beispiel einer Absicherung von einer künftigen Straßenverbreiterung dienen. Also es ist beispielsweise so, der Staat oder der Kanton darf das schon vorsehen, dass er irgendeine Straße irgendwann mal verbreitern muss. Und wenn er dann irgendwann die Straße verbreitern will, dann kann er mich dazu verpflichten, irgendwas ich dort auf meinem Grundstück baue, dass ich das wieder abreißen muss. Also das sind schon einschneidende Sachen, die man da teilweise dann daraus sehen kann.
Das ist auch sehr interessant. Man muss also doch einiges beachten, an das man anfangs nicht unbedingt denken würde. Thomas, lassen sich online auch Informationen abrufen zur Zulässigkeit von Um- oder Neubauten?
Ja, die von Michael erwähnten Geoportale enthalten meist auch Informationen zu den Zonen und die damit verbundenen Bauvorschriften. Die Kenntnis solcher Vorschriften ist insbesondere wichtig, wenn man plant, auf dem Grundstück etwas zu bauen oder irgendwelche baulichen Maßnahmen durchzuführen. Zum Beispiel wäre in der zweigeschossigen Wohnzone kein drittes Vollgeschoss erlaubt. Eine geplante Aufstockung eines zweigeschossigen Gebäudes würde also vermutlich nicht bewilligt. Ist bereits beim Immobilienkauf klar, dass bauliche Eingriffe in das Gebäude stattfinden sollen oder ein Neubau erstellt werden soll, sind entsprechende Vorabklärungen zur technischen und rechtlichen Machbarkeit natürlich vor Vertragsunterzeichnung ein Muss.
Okay, das ist sehr gut zu wissen. Und nehmen wir jetzt an, ein Käufer hat seine Hausaufgaben gemacht und sich zu den rechtlichen und baulichen Aspekten vorinformiert. Wie bestimmt er nun den Kaufpreis, den er dem Verkäufer anbietet, Michael?
Ja, die Bestimmung des Kaufpreisangebots ist gerade in der heutigen Marktsituation eine hohe Kunst. Deine Frage zeigt es ja schon, im Gegensatz zu früher werden Wohnimmobilien nicht mehr zu einem festen, im Vornherein vom Verkäufer festgelegten Kaufpreis veräußert, sondern es finden in den meisten Fällen Bieterverfahren statt. Also das heißt, der Käufer muss einen selbst definierten Betrag für das Objekt bieten. Und das führt dann logischerweise dazu, dass sich die Käufer gegenseitig zu überbieten versuchen. Die Verkäufer können sich solche Bieterverfahren erlauben, insbesondere bei Objekten, wo die Nachfrage nach den Objekten höher ist als das Angebot. Also wenn die Immobilien dann nicht unter der Hand veräußert werden, irgendwie innerhalb der Familie oder im bekannten Kollegenkreis, ja, dann gehen sie an den Meistbietenden.
Das klingt also nach einer teuren Sache für die Käufer. Thomas, wovon hängt es denn ab, welchen Kaufpreis ein Immobilienkäufer bieten kann?
Nun, der maximale Kaufpreis, welcher ein Immobilienkäufer bezahlen kann, hängt aus meiner Sicht von vielen verschiedenen Faktoren ab. Zentral sind die folgenden vier. Erstens das Eigenkapital des Käufers, zum zweiten die Einkommenssituation des Käufers, welche insbesondere in Bezug auf die Tragbarkeit einer Hypothek eine entscheidende Rolle spielt. Drittens ist die Bankbewertung einer Immobilie und viertens natürlich deren Zustand für den Kaufpreis entscheidend. Dabei noch ein Kommentar zum Eigenkapital. Schweizer Finanzinstitute finanzieren für selbstgenutzte Wohnimmobilien maximal 80% des Kaufpreises. Die restlichen 20% des Kaufpreises müssen entsprechend aus Eigenmitteln stammen. Die Banken finanzieren aber nur 80% des Kaufpreises unter der Bedingung, dass diese durch ihre eigene Bewertung der Immobilie noch gedeckt ist. Ein über die Bewertung hinausgehender Kaufpreisanteil muss entsprechend vollständig durch Eigenmittel gedeckt werden. Ein Beispiel. Die Käuferin, nennen wir sie Frau Roth, möchte für ein Einfamilienhaus 2 Millionen Schweizer Franken bieten. Die Bank bewertet die Liegenschaft aber lediglich mit 1,5 Millionen Franken. In einem solchen Fall finanziert die Bank maximal 80% von den 1,5 Millionen Franken, auch wenn Frau Roth mehr bieten möchte für die Immobilie. Nun, berechnen wir das Ganze. 80% von 1,5 Millionen sind 1,2 Millionen, die die Bank finanziert über die Hypothek. Wenn nun Frau Roth trotzdem 2 Millionen Schweizer Franken für die Liegenschaft bieten möchte, müsste sie entsprechend 800.000 Franken selber finanzieren, aus der eigenen Tasche und eben nicht über die Hypothek. Diese 800.000 Franken setzen sich zusammen aus den restlichen 20% von 1,5 Millionen Schweizer Franken und den 500.000 Franken, welche Frau Roth zusätzlich zum von der Bank geschätzten Wert von 1,5 Millionen bietet.
Das heißt also, man muss unbedingt die Bewertung der Bank kennen, um den Kaufpreis, den man bieten kann, bestimmen zu können.
Genau. Aber nicht nur das. Man sollte sich auch mit der Tragbarkeit der Hypothek befassen. Dies ist nämlich auch ein wichtiger limitierender Faktor bei der Immobilienfinanzierung durch Finanzinstitute und wird von den meisten Käufern heute unterschätzt. Um die Tragbarkeit zu beurteilen, vergleichen Finanzinstitute nämlich die jährliche Verzinsung inklusive einen Unterhaltsanteil mit dem jährlichen Nettoeinkommen des Käufers. Die jährliche Verzinsung plus Unterhaltsanteil sollte maximal ein Drittel des jährlichen Nettoeinkommens betragen. Dies ist der Richtwert, an den sich die meisten Finanzinstitute jedenfalls halten. Wenn also die jährliche Verzinsung plus Unterhaltsanteil weniger als ein Drittel des jährlichen Nettoeinkommens beträgt, erachten die meisten Finanzinstitute in der Schweiz die Tragbarkeit als gegeben. Dabei wird aber nicht etwa von den heute tiefen Zinsen, sondern einem kalkulatorischen Zinssatz von ca. 5% und einem Unterhaltsanteil von 1% ausgegangen. Auch dazu ein Beispiel. Jemand möchte, nehmen wir wieder Frau Roth, eine Immobilie für 1,2 Millionen Schweizer Franken kaufen, wovon eben 80%, wie wir es vorhin berechnet hatten, das heißt eben 1 Million Schweizer Franken, mittels einer Hypothek finanziert werden sollen. Die Bank rechnet mit einer jährlichen Verzinsung inklusive Unterhalt von ca. 6%. 6% von 1 Million Schweizer Franken sind 60.000 Franken. Dieser Betrag, den man eben jährlich für Verzinsung und Unterhalt der Immobilie bezahlen muss, darf, wie vorhin erwähnt, maximal ein Drittel des jährlichen Nettoeinkommens des Käufers ausmachen. Das jährliche Nettoeinkommen des Käufers muss also mindestens 180.000 Schweizer Franken betragen. Diesen Betrag erreichen die meisten Haushalte in der Schweiz schon jetzt nicht. Und die Immobilienpreise steigen bekanntlich weiter an, was Wohnimmobilien für viele Familien weiter unerschwinglich macht.
Interessante Aspekte. Vielen Dank für die Ausführungen dazu, Thomas. Gehen wir jetzt noch den letzten Schritt gemeinsam. Das eingereichte Kaufangebot wird vom Verkäufer angenommen. Was passiert als nächstes, Michael?
Ja, dann müssen die Parteien einen Immobilienkaufvertrag verhandeln und von einem Notar beurkunden lassen. Manchmal werden vor Abschluss des notariellen Kaufvertrags auch noch sogenannte Reservationsvereinbarungen abgeschlossen. Damit kann ein Käufer die Immobilie sozusagen reservieren, muss aber auch schon eine Reservationszahlung leisten. In Bezug auf diese Reservationsvereinbarungen sind insbesondere zwei Punkte erwähnenswert. Einerseits sollten Reservationszahlungen nur gegen eine Sicherstellung auf das Konto des Verkäufers überwiesen werden, zumindest wenn die Zahlung nicht auf das Konto einer größeren Maklerfirma geht. Bei etablierten Maklerfirmen kann man eher davon ausgehen, dass die Anzahlung sicher verwaltet wird. Zweitens sind Reservationsvereinbarungen nicht verbindlich, da Kaufverträge über Immobilien in der Schweiz zwingend notariell beurkundet werden müssen. Das heißt, wie gesagt, der Verkäufer ist wegen dieser Reservationsvereinbarung nicht verpflichtet, das Kaufobjekt dann wirklich dem Käufer zu verkaufen. Umgekehrt ist natürlich auch der Käufer nicht verpflichtet, dann wirklich beim Notartermin zu erscheinen. Er kann auch den Kauf wieder absagen. Wenn man dann das wirklich so macht, dann muss eigentlich die Reservationszahlung zurückerstattet werden vom Verkäufer. Der Verkäufer kann dann höchstens einen geringen Betrag für seine Aufwendungen geltend machen.
Gut, dass du den Abschluss eines öffentlich beurkundeten Kaufvertrages erwähnst, Michael. Thomas, hast du diesbezüglich noch ein paar Hinweise zu den kaufvertraglichen Regelungen?
Nun, wesentliche Elemente eines Immobilienkaufvertrags bilden einerseits die Bezeichnung der Parteien des Kaufobjekts und andererseits natürlich des Kaufpreises. Zudem enthalten Kaufverträge weitere Vereinbarungen der Parteien, zum Beispiel zum Datum der Schlüsselübergabe, auch Antrittstag genannt, oder zum Datum der Eigentumsübertragung und so weiter. Für Käufer wichtig zu wissen ist insbesondere, dass Verkäufer nach Schweizer Standard keine Haftung für Mängel des Kaufobjekts übernehmen. Das heißt, die Haftung wird vertraglich ausgeschlossen. Davon ausgenommen sind nur Fälle, in denen der Verkäufer einen Mangel arglistig verschweigt oder bei Vorliegen von spezifischen Zusicherungen im Kaufvertrag. Daraus ergeben sich in der Praxis zwei Erkenntnisse. Zum einen ist es aufgrund des Haftungsausschlusses äußerst wichtig, die Immobilie vor Vertragsbeurkundung in rechtlicher und baulicher Hinsicht sorgfältig zu prüfen. Zum anderen ist es aus Käufersicht aber auch empfehlenswert, spezifische Zusicherungen des Verkäufers in den Vertrag aufzunehmen, vor allem in Bezug auf Tatsachen, welche bei der Prüfung nicht einfach festgestellt werden können. Übliche Zusicherungen wären zum Beispiel, dass keine nachbarrechtlichen Streitigkeiten bestehen, dass es keine amtlichen Verfügungen und Auflagen gibt oder dass der Verkäufer Steuern und öffentlich-rechtliche Abgaben für das Kaufobjekt bezahlt hat.
Ergänzend kann ich noch sagen, dass es sich sowohl für die Prüfung einer Immobilie in rechtlich und baulich-technischer Hinsicht als auch für die Abschätzung der Steuer- und Kostenfolgen eines Immobilienkaufs lohnt, auf professionelle Unterstützung zurückzugreifen. Es darf meines Erachtens nicht vergessen werden, dass ein Immobilienkauf für die meisten Leute das größte Investment ihres Lebens darstellt. Und bei einem Kaufpreis im Millionenbereich sind ein paar tausend Franken für eine professionelle Beratung und Unterstützung durchaus gerechtfertigt und können sich sicher lohnen.
Vielen Dank für dieses Schlusswort, lieber Michael, und vielen Dank an euch beide für die interessanten Ausführungen zum Thema Immobilienkauf durch Private. Ich habe einiges dazugelernt in dieser Folge und hoffe, dass das auch auf Sie zutrifft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Sie noch mehr zum Thema Immobilienrecht erfahren möchten, besuchen Sie gerne unsere Website cms.law oder nehmen Sie direkt Kontakt auf mit Thomas Zweifel. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von Law & Air in einem Monat wieder dabei sind.
Mehr Informationen über unsere Speaker und CMS Schweiz finden Sie auf unserer Website cms.law. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie weiterhin mit uns informiert.